Wie verläuft eigentlich die Therapie einer chronisch-lymphatischen Leukämie? Wie viel Lebensqualität ist denn da noch drin? Darüber sprechen wir jetzt mit Herrn Professor Olitzky, Chefarzt der Onkologie und Hämatologie am RBK.
Die erste Frage, wenn man über Therapie der CLL nachdenkt, ist die Frage, braucht der Mensch überhaupt eine Therapie? Häufig ist eine solche nicht notwendig und es ist ausreichend gelegentlich, das heißt alle 3 Monate, das Blutbild zu kontrollieren, um zu überprüfen, ob eine Dynamik des Prozesses vorliegt.
Ist es nicht erschreckend für Patienten, wenn sie hören, ich habe eine Leukämie und gleichzeitig hören, ich brauche aber gar keine Therapie oder es wird nur beobachtet?
Ja, wenn sie einen missverstehen, kann das erschreckend sein, weil Faktum ist, dass man nicht die Therapie deswegen unterlässt, weil keine Therapie möglich ist, sondern deswegen, weil keine Therapie erforderlich ist und weil es in Studien nachgewiesen wurde, dass eine frühzeitige Intervention Menschen nicht besser hilft, als wenn man diese Intervention so lange hinausschiebt, bis sie aus medizinischen Gründen erkennbar notwendig wird. Daher ist es einfach ein Gewinn an freiem Leben, wenn man diese Therapie nicht zu früh durchführt. Notwendig wird die Behandlung, wenn es sich abzeichnet, dass Organschäden entstehen, vor allem auf das Knochenmark, dass das Blutbild schlecht wird, dass Menschen Symptome haben und dass aus diesem Grund die Erkrankung beginnt, die Lebensqualität zu beeinträchtigen oder unter Umständen auch den Menschen zu gefährden. Die Therapien, die wir heute verwenden, sind ausschließlich chemotherapiefreie Protokolle. Zumindest in der ersten Behandlung sind Chemotherapien nicht mehr die wirksamste Form der Behandlung. Und die Therapien bestehen aus Medikamenten aus 3 Substanzgruppen. Das eine sind sogenannte monoklonale Antikörper. Das sind künstliche Abwehrstoffe, die spezifisch B-Lymphozyten attackieren und auch zum Zelltod bringen können. Die zweite Gruppe sind Medikamente, die wichtige Signalwege von B-Lymphozyten zielgerichtet unterbrechen und damit diese Zellen am Wachstum hindern. Und die dritte Gruppe sind Medikamente, die ohne den Zellstress der Chemotherapie direkt Wege aktivieren, die zum Zelltod dieser Lymphzellen führen. Und diese Therapien sind außerordentlich wirksam, sind deutlich wirksamer als die bisherigen Chemotherapien und haben bewiesen, dass damit für die meisten Patienten sowohl eine Verschlechterung der Erkrankung über viele Jahre verhindert werden kann und dass dieses Ziel erreicht werden kann mit nur unwesentlicher Beeinträchtigung der Lebensqualität.
Oh, das klingt wirklich sehr gut. Wollen Sie noch mal kurz sagen, wie heißen diese, also Sie hatten diese 3 Wirkmechanismen beschrieben, wie heißen denn diese Wirkmechanismen?
Also die Antikörper, die heißen immer etwas mit MAP am Schluss, also Rituximab oder Ofatumumab oder Obinutuzumab.
Also das sind jetzt die Medikamente, die so heißen?
Das sind diese MAP ist monoklonaler Antikörper.
Okay.
Das todesauslösende oder zelltodauslösende Medikament heißt Venetoclax. Und die BTK-Inhibitoren gibt es inzwischen mehrere, die zugelassen sind. Das ältere ist Ibrutinib und ein neueres heißt Acalabrutinib.
Und das NIP, was heißt das NIP in dem
IP
Fall?
Ist Inhibitor. IP ist Inhibitor.
Ah, okay.
Ja, also IP sind Inhibitor, Klax ist was Neues und MAPs sind Antikörper.
Ah ja, okay.
Also diese Bezeichnungen bedeuten, ein Teil der Bezeichnung bedeutet was und ein Teil bedeutet nichts.
Okay, Markenzeichen dann sozusagen, ja, okay.
Also um Ihre Antwort präzise, Ihre Frage präzise zu beantworten, wenn eine Therapie gut läuft und wenn sie durchschnittlich verträglich ist, können Menschen mit diesen Therapien ihr normales Leben führen.
Mhm. Und ist das auch diese drei Therapien, die Sie jetzt angesprochen haben, sind die für alle Patienten zugänglich oder ist es so, dass man einen gewissen Grundgesundheitszustand mitbringen muss für diese Therapien?
Die Medikamente haben natürlich Nebenwirkungen. Mhm. Es gibt keine nebenwirkungsfreien Medikamente, haben aber unterschiedliche Nebenwirkungen, sodass man bei den meisten Begleiterkrankungen durch Wahl einer auf den Patienten abgestimmten Kombination diese Therapien auch bis ins hohe Alter durchführen kann. Mhm. Sodass es ganz selten nur eintritt, dass man bei CLLs einen Menschen für nicht behandlungsfähig hält, weil Begleiterkrankungen ihn so schwach machen, dass man es nicht zumutbar findet.
Hat der Patient irgendwie die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf die Art der Therapie? Gibt es dann innerhalb dieser einzelnen Klassen Alternativen? Oder?
Also Patienten werden ja immer über Vor- und Nachteile der Therapie, über die verschiedenen Varianten, deren Vor- und Nachteile und über die Empfehlung des Arztes informiert. Und Einfluss nehmen können sie immer. Mhm. Wenn der Patient Nein sagt, ist Nein. Mhm. Aber ehrlicherweise, wenn ich meinem Arzt nicht trauen würde, würde ich wahrscheinlich den Arzt wechseln. Trotzdem kommt es vor, dass ein Patient eine bestimmte Nebenwirkung als so bedrohlich empfindet, mhm. dass er diesen Weg nicht gehen will und einen nahezu gleichwertigen anderen Weg gehen möchte. Mhm. Aber prinzipiell ist es eher selten und ich würde dem Patienten empfehlen, sich einfach sehr präzise über die verschiedenen Möglichkeiten informieren zu lassen.
Also ich meinte auch im Sinne, gibt es vielleicht, wenn ich jetzt ein MAP oder ein NIP-Medikament habe, da innerhalb von diesen Kategorien auch Unterschiede, die dann vielleicht das eine bekömmlicher oder unbekömmlicher ist, oder ist eigentlich alles egal? Ne?
Eigentlich, das ist ja ein generelles Problem, das Sie ansprechen. Mhm. Wir können ja individuell weder Wirkung vorhersagen noch Nebenwirkung. Mhm. Daher haben wir Informationen, welches Medikament vorzuziehen ist, immer nur aus Behandlungsstudien in großen Menschengruppen. Mhm. Und da aus diesen Studien wissen wir, entweder ist gleich, ist verschieden oder unterscheiden sich bestimmte Nebenwirkungshäufigkeiten. Das heißt, wir wissen nie genau, was für den Menschen das Beste ist, sondern wir können nur die Daten aus den Gruppen benutzen, um Menschen zu beraten. Aber meistens sind die Unterschiede zwischen diesen verschiedenen Therapien entweder so groß, dass es wirklich zu empfehlen ist, ein Medikament vorzuziehen, mhm. oder sie sind so klein, dass es keine große Rolle spielt, mhm. welchen Versuch man macht. Mhm. Und daher ist es schwierig, etwas zu machen, was schon viele Menschen sich erwünschen würden, eine hoch individualisierte Empfehlung abzugeben. Also mhm. wir geben meistens Empfehlungen ab, die wir aus Gruppenerfahrungen ableiten und mhm. nicht die auf den Einzelnen in kompletter Weise abgestimmt sind.
Mhm. Und jetzt hatten wir ja gesprochen, dass diese Therapien auch über sehr lange Zeiträume genommen werden. Entstehen da dann irgendwann auch mal Resistenzen oder? Oder für welche? Wir hatten auch vorher von Risikogruppen gesprochen, mal Hochrisiko, mittleres Risiko, niedriges Risiko.
Es können Resistenzen entstehen und jede Resistenz ist immer ein bisschen ein unerfreuliches Ereignis, mhm. weil es letztlich beweist, dass sich die Erkrankung in ihrer Natur etwas verändert hat. Mhm. Und alle bösartigen Erkrankungen verändern sich normalerweise nicht zum Besseren, sondern eher zum Bedrohlicheren. Und daher ist es immer, wenn eine Resistenz entsteht, wird man versuchen, mit einer alternativen Therapie wieder eine gute Rückbildung zu erzeugen. Resistenzen muss man allerdings unterscheiden, wenn eine Verschlechterung nach dem Ende der Therapie mit einem gewissen Abstand auftritt. Mhm. Das ist nicht unbedingt gleichbedeutend mit Resistenz auf die vorhergehende Therapie. Hier kann man unter Umständen durchaus das Gleiche noch einmal versuchen und damit wieder eine Rückbildung erreichen.
Ach so, jetzt haben Sie was ganz Wichtiges gesagt. Das heißt also, ich muss gar nicht dauerhaft Medikamente nehmen, sondern ich kann die dann auch mal, es gibt tatsächlich ein definiertes Ende der Therapie?
Es gibt bei den Antikörpertherapien und bei Venetoclax ein definiertes Ende. Mhm. Es gibt bei Ibrutinib kein definiertes Ende, aber es gibt einfach eine Behandlungsdauer, wo man irgendwann einmal sagt, jetzt braucht der Mensch eine Pause oder es beginnen sich durch die Abwehrschwäche Infektionen zu häufen. Also es gibt ein durch Ereignisse begünstigtes Ende. Aber weil ja CLL-Patienten ja so lang leben, ist bei fast jedem Patienten irgendwann einmal auch begründetermaßen die Therapie zu beenden.
Und wenn Sie sagen, es hat eine Resistenz sich ergeben, gibt es dann sozusagen noch Alternativen, also weitere Medikamente, mit denen man dann auch gegen eine Resistenz angehen kann?
Also die beiden Gruppen, die ich genannt habe, die BTK-Inhibitoren und Venetoclax, die kann man sequenziell einsetzen. Mhm. Also die Resistenz gegen eines der Medikamente bedeutet nicht Resistenz gegen das andere Medikament. Wenn ein Patient gegen beide dieser modernen Medikamente resistent geworden ist, dann wird die Behandlungsmöglichkeit schwieriger. Dann würde man auch heute noch eventuell Chemotherapien in Erwägung ziehen. Mhm. Hier ist schon die größte Hoffnung, dass neue Entwicklungen wie CAR-T-Zellen oder Ähnliches dieses Bild deutlich verändern werden. Mhm. Heute wäre das bei einem jungen Menschen schon unter Umständen ein Grund, zu sagen, diese Erkrankung wird gefährlich bleiben. Wir müssen sie heilen und dann über eine Stammzelltransplantation diesen Versuch zur Heilung dem Patienten zu empfehlen.
Und jetzt hatten wir vorhin ein bisschen über Lebensqualität gesprochen. Was kann ich denn, währenddem ich die NIP oder MIP, MAP, neben NIP und MAP und Klacks, ne?
MIP, MAP.
MIP, NIP. MAP, Klacks, genau. Während ich diese Medikamente einnehme, was für eine Lebensqualität ist, steht denn da im Raum, was kann ich machen?
Also die meisten Menschen, die diese Therapien einmal gut vertragen, das ist immer am Anfang etwas problematisch, weil hier bemerkt man halt, wer es nicht verträgt und muss dann dementsprechend modifizieren. Aber wenn die Verträglichkeit gut ist, sind die meisten Nebenwirkungen nicht allzu gravierend. Bei allen Therapien ist Abwehrschwäche ein anhaltendes Problem, also weil man ja das Immunsystem quasi mitbehandelt mit diesen Medikamenten, verursachen sie alle eine Schwäche der Infektabwehr. Daher können Infektionen immer bedrohlicher sein. Das hat zurzeit die Konsequenz, dass diese Menschen natürlich zum Beispiel häufig nicht gut auf die Corona-Impfungen ansprechen. Und unter Umständen im Risiko bleiben. Das sollte man berücksichtigen. Aber ansonsten jetzt rein von den Aktivitäten, die im Leben Vergnügen bereiten, kann man alles machen, was einem Spaß macht. Und was nicht so ungesund ist.
Das ist schön.
Also man kann Menschen treffen, man kann ein Glas Wein trinken, man soll Sport treiben, man kann also durchaus auch berufstätig sein, wenn man sich kräftig genug fühlt. Da spricht nichts dagegen.
Und ich meine, für uns Patienten ist ja auch mal ganz wichtig, was kann ich denn selber tun, um die Prognose zu verbessern?
Naja, ein Punkt ist fit bleiben. Mhm. Ja, weil natürlich, wenn ich bei einer Erkrankung aus Sorge vor der Erkrankung alle körperlichen Aktivitäten unterlasse, beschädige ich mich. Und würde auch jede Komplikation der Therapie und der Erkrankung schlechter überstehen. Das heißt, fit bleiben, Sport treiben, sich vernünftig ernähren, all diese Dinge spielen für erkrankte Menschen eine genauso große Rolle wie für gesunde Menschen. Die Erkrankung selber zu beeinflussen durch Veränderung der Lebensweise ist nach unserem Wissen nicht möglich. Also Sie können nicht jetzt ein bestimmtes Nahrungsmittel verwenden oder weglassen und damit die Zukunft wesentlich beeinflussen. Zumindest kennen wir keine solchen Maßnahmen. Daher ist meine Empfehlung, gesund leben und den Rest der Aktivitäten mehr auf die Lebensfreude fokussieren als auf die Erkrankung.
Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist ja noch, jetzt sind es ja einige Medikamente, die wirklich über lange Zeiträume genommen werden müssen von dem Patienten. Also es ist ja nicht wie bei anderen Sachen, wo jemand im Krankenhaus ist und da die Medikamente hingestellt bekommt. Wie wichtig ist, dass man das alles exakt einhält und auch nichts vergisst? Oder ist das relativ tolerant, das System da?
Also klar ist, dass es Medikamente sind, die hochwirksam sind. Mhm. Das heißt, Überdosierungen sind sehr gefährlich, also weil sie dann Nebenwirkungen schon haben können, die auch lebensbedrohend sind. Mhm. Daher ist der erste Punkt einmal, man darf nie vergessen, bei Tablettentherapien dosiert sich der Patient selbst. Mhm. Und er muss einmal zweifelsfrei verstehen, was ihm empfohlen wurde, mhm, und darf keine Missverständnisse zulassen, mhm, beim Verständnis der Medikationsanordnung. Mhm. Zum Zweiten ist es so, dass es gibt Therapien, die anfällig sind auf Unterdosierung. In diese Gruppe gehören die CLL-Therapien nicht. Mhm. Also wenn man, was weiß ich, einmal in 10 Tagen eine Tablette vergisst, ist dadurch der Therapieerfolg nicht gefährdet. Mhm. Bei anderen Erkrankungen, wie bei der CML, ist es so. Da muss man die Therapietreue auf über 80% halten, damit man das optimale Ergebnis bringt. Also insofern, man braucht nicht panisch sein, aber man muss sich schon im Klaren sein, dass man unter Anführungszeichen sein eigener Chemotherapeut ist. Mhm. Und damit verantwortlich ist dafür, dass es wirklich präzise und nicht zu viel und nicht zu wenig eingenommen wird und dass man rechtzeitig auftretende Nebenwirkungen mit seinem Arzt bespricht.
Das war jetzt ein schönes Wort, sein eigener Chemotherapeut sein. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Olitzky, für diese Übersicht über die Therapie der chronischen lymphatischen Leukämie.
Ach ja, bitte geben Sie uns Feedback zu dieser Episode unten in den Kommentaren. Wir möchten unsere Angebote immer besser machen. Wenn Sie also konkrete Fragen haben und Sie bestimmte Themen besonders interessieren, lassen Sie es uns unter dem Video oder per Mail wissen. Und übrigens, abonnieren Sie unseren Kanal, dann verpassen Sie keine weitere Folge.